Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich, auch von meiner Seite nochmal. Freue mich, dass wir so zahlreich zusammengekommen sind. Und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen und dir heute Morgen in besonderer Weise auch begegnen dürfen. Das haben wir getan in Gebeten, wir haben es in den Liedern schon getan, in Gedanken und wollen das jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Segne dieses Wort, dass es in uns lebendig wird. Amen. Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Alters ist, aber ich bemerke immer mehr so eine Art Technik-Nostalgie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Plötzlich gewinnen so Dinge, die früher noch normal im Alltag technisch vorgekommen sind, bekommen so einen nostalgischen Schmelz. Ich erlebe das aber auch bei jungen Leuten. Also von daher kann es nicht ganz am Alter liegen. Und ihr kennt sicherlich auch viele Dinge, die ihr so rückblickt und denkt, ach schade, dass es das nicht mehr gibt. Wobei es auch Dinge waren, die uns, als sie im Leben waren, auch teilweise Sorgen gemacht haben. Eins dieser nostalgischen Technikthemen geht in die Gebäudetechnik hinein und es ist ein Gerät, was sich Paternoster genannt oder geheißen hat. Wer von euch weiß, was ein Paternoster ist? Oh, cool, richtig gut. Genau, ihr seid mit mir. Paternoster, das sind diese Aufzugsmonstren, die man früher in so Behördenhäusern entdeckt oder vorgefunden hat. Und die waren insofern speziell, das muss ich jetzt für die jungen Leute sagen, wobei, das haben ja fast alle aufgezeigt, die sind immer durchgelaufen. Das heißt, das waren offene Kabinen, die sind immer durchgelaufen und auf jeder Etage gab es so zwei im Grunde Aufzugstüren, aber ohne Tür, die waren nämlich offen, die Dinger. Und man musste quasi in diesen laufenden Aufzug hineinschreiten oder reinhüpfen und dann nahm der einen mit und lief weiter. Paternoster. Und jetzt kommt was Neues für euch, weil es für mich auch neu war, vermutlich. Der höchste Paternosteraufzug der Welt befand sich 1925 in Köln im Hansa-Hochhaus. Wow. Ich sehe nickende Gesichter, das heißt, ihr habt die noch ausprobiert wahrscheinlich oder seid auch noch mit rumgefahren. Gibt's immer noch, aber nicht im Betrieb, ne? Ich glaube, im Betrieb gibt es nur noch ganz selten, ne? Genau. Ja. Lief der noch? Ja. Genau. Und ich habe den letzten noch, danke Ute. Also er hat nochmal hingewiesen, sie hat es noch erlebt in ihrer Ausbildung. Und ich habe die letzten beiden Paternoster tatsächlich erlebt, einmal im Verwaltungsgebäude vom Kaufhof, das ist hinterm Neumarkt, nickende Gesichter, und in der Universität Frankfurt, die auch spannend ist von der Architektur, da gibt es auch noch einen, aber ähnlich wie Ute das gerade geschildert hat, sind die auch nur mit Einweisung zu benutzen. Also sie sind auch so ein bisschen dem Mitarbeitenden vorbehalten. Ja toll, cool. Aber warum heißt das Ding so Paternoster? Ein komischer Name für so einen Aufzug. Und tatsächlich führt uns das jetzt auch zum Predigtthema und zum heutigen Thema auch hin. Paternoster ist nämlich ein lateinisches Wort und das heißt Vater Unser. Und Vater Unser für uns Christen ist natürlich nichts anderes als ein Gebet. Also warum heißt nun ein Aufzug ein technisches Dingen nach einem biblischen Gebet? Und tatsächlich hat man diesem Aufzug diesen Namen gegeben, durchaus mit einem Bezug in die Religion, in die christliche Religion. Nämlich gibt es in der katholischen Frömmigkeit gibt es diese Rosenkränze. Kennt ihr, habt ihr vielleicht mal gesehen bei Verwandten, bei der Oma oder was? Ich kenne es bei uns von der Oma noch. Und da gibt es Perlen auf einer Schnur und die konnte man durchbeten. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, 10 kleinere Perlen und dann gibt es immer eine größere nach 10 Perlen und das ist die Perle, wo man das Vaterunser, Paternoster betet. Und weil diese Rosenkränze im Grunde eine Kreisform haben, die man quasi immer wieder umläuft, ist es namensgebend geworden für diesen komischen, spannenden Aufzug, der uns jetzt mit Nostalgie erfüllt. Ich habe damals immer gedacht, der heißt Paternoster, weil viele Leute auch Angst mit der Nutzung dieses Aufzugs verbunden haben und immer das Vaterunser gebetet haben, bevor sie dann in die Kabine gehüpft sind. Denn es gab damals immer böse Menschen, die haben gesagt, wenn du nicht am letzten Stockwerk rausspringst, dann kippt der um und du stürzt auf den Kopf. Und naja, ihr kennt die Geschichte auch wahrscheinlich. Ist natürlich Quatsch, weil der läuft quasi immer senkrecht, es kann nichts passieren. Solltet ihr nochmal in die Gunst kommen, so einen Aufzug zu nutzen, dürft da drinnen bleiben, passiert nichts. Könnt auch unten wieder rumfahren, passiert nichts. Gut, also, das eine ist sinnfällig, das andere erklärt sich vielleicht aus der Nutzung. Ich predige heute nicht über Aufzüge, sondern heute haben wir nach den Sonntagen Jubilate und Kantate den nächsten Sonntag in der Reihe, bleiben wir so ein bisschen im Bild, der Sonntag Rogate. Und Rogate, Latein, Stefan hat uns das letztes Mal sehr schön an Beispiel Kantate auch schon vordekliniert. Latein ist ein Imperativ und heißt betet. Ne? Betet. Helm ab zum Gebet. kennt man vielleicht noch von der Bundeswehr. Okay, also betet. Und das ist der Sonntag, der uns heute beschäftigt. Und es gibt einen Predigttext aus dem Alten Testament, den fand ich ein bisschen sperrig. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme diesen Rogate-Sonntag zum Anlass, mal mit euch Gedanken zu teilen zum Thema Paternoster oder, wie wir es eben kennen, Vater unser. Und tatsächlich ist es die Frage, die wir heute betrachten wollen, die Frage nach dem Gebet oder die Frage, wie können wir beten? Wie können wir überhaupt mit diesem heiligen, mit diesem transzendenten Gott sprechen, reden? Und das ist keine Frage, die irgendwie ketzerisch wäre oder die, wo wir uns selber so ein bisschen, dürfen wir das überhaupt fragen, sondern es ist eine Frage, die schon in der Bibel erörtert wird und die Jünger Jesu selber beschäftigt hat. Und die Antwort Jesu auf diese Frage, wie können wir beten, die finden wir tatsächlich in zwei der vier Evangelien, die wir im Neuen Testament finden. Und zwar finden wir es einmal im Lukas-Evangelium und einmal bei Matthäus. Und dieser Hinweis oder diese Einbindung dieser Frage in den Diskurs Jesu mit seinen Jüngern, die haben wir dann in etwas kürzerer Variante bei Lukas und die möchte ich heute auch betrachten. Wir finden es im 11. Kapitel im Lukas-Evangelium und da die Verse 1 bis 4. Vielleicht hier schon der Hinweis, es ist im Vergleich zu Matthäus auch der etwas ältere Text. Vielleicht deswegen auch gut, diesen zu betrachten. Ich lese aus der guten Nachricht in heutigen Deutsch. Das Beten, so ist dieser Abschnitt bei mir auch überschrieben. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen. Als er es beendet hatte, bat ihn einer der Jünger, Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Johannes hat es seine Jünger auch gelehrt. Jesus antwortete, das soll euer Gebet sein. Vater, bring alle Menschen dazu, dich zu ehren. Komm und richte deine Herrschaft aus. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Verfehlungen, denn auch wir verzeihen allen, die uns Unrecht getan haben. Und lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Dieser Abschnitt geht dann noch weiter in der Guten Nachricht Bibel. Ich möchte aber hier innehalten, damit wir wirklich den Fokus auf dieses Gebet richten können. Bei Matthäus, im Matthäus-Evangelium, ist das Vaterunser in einem ganz anderen Kontext eingebunden. Das ist ganz spannend. Da ist es nämlich Teil der Bergpredigt Und das finde ich auch relativ schlüssig und nachvollziehbar. Bei Lukas ist es anders komponiert. Er komponiert diese Passage, die wir gerade gehört haben, in ein sehr persönliches Erleben. Es ist die Geschichte von Martha und Maria, die kennt ihr alle, die diesem Dialog vorausgeht. Jesus ist bei Martha und Maria eingeladen, zu Hause in einem sehr privaten Rahmen. Und da entwickelt sich dieses Gespräch. Und es geht nachher weiter. Im nächsten Kapitel bindet dann Lukas eine Geschichte an, die ein Heilungswunder erzählt, wo sozusagen ein Stummer seine Sprache wiederfindet. Ich glaube, das ist kein Zufall, sondern das können wir auch sehr schön mit dieser Schilderung in Verbindung bringen. Was ich heute machen möchte mit euch zusammen, ist der Versuch, dieses Gebet, so wie wir es bei Lukas finden, wirklich Stück um Stück ein Stück zu illustrieren und auch ein Stück weit auszulegen. Denn wir haben es oft so, dass wir das Vaterunser kennen als Gebet, dass wir es beten, aber manchmal ist es eben gerade bei den Dingen, die man gut kennt, die man auswendig kennt, dass man oft so diesen Sinnbezug verliert und es einfach so runterrasselt, und das ist schade. Und deswegen, glaube ich, lohnt es nochmal eine tiefere Betrachtung in die Inhalte dieser Worte zu machen. Und ich fange mal an mit dem ersten Vater unser, da ist ja der Begriff des Vaters drinne. Und im Aramäischen, das ist quasi die Sprache, die Alltagssprache, die Jesus auch verwendet mit den Jüngern, im Aramäischen wird hier der Begriff Abba benutzt. Und wir wissen das natürlich, Abba ist ein Begriff, der sehr privat, sehr persönlich, intim ist. Das ist nicht der Vater, ne, Vorstand der Familie, sondern es ist der Papa, der Papi, der liebe Vater. Also eine vertrauens- und liebevolle Ansprache für den Vater. Und das heißt, der Einstieg in dieses Gebet setzt eine Beziehung voraus, die weniger von Ehrfurcht und Respekt als dem Vertrauen, dem wirklich dem Glauben geprägt ist. Aber, was wichtig ist, Vater Abba ist nicht Gottes Name, sondern es beschreibt vielmehr die Beziehung zu diesem Gott Vater, zu diesem Gott Papa, so wie Jesus es auch immer wieder formuliert und gelebt hat, und macht deutlich, dass dieser Gott kein ferner Gott ist, sondern im Grunde wie ein liebevoller Vater erscheint. Danach der nächste Abschnitt. Dein Name werde geheiligt. Wenn man genau hinhört, ist es ganz interessant. Hier steht nicht, du wirst geheiligt, Gott, sondern dein Name werde geheiligt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn Abba, also Papa, Papi nicht der Name Gottes ist und dieser Name Gottes geheiligt werden soll, was ist denn der Name Gottes? Wie heißt denn dieser Gott? Und das führt uns tatsächlich ins Alte Testament zurück. Und da heißt es als Übersetzung dieses Namen Gottes, der im Hebräischen Jahwe heißt, und da heißt es nämlich, dieser Name Gottes ist gar kein Name. Der heißt nicht Holger oder Frank oder Stefan oder wie auch immer, sondern Gottes Name ist eigentlich eine Wesensbezeichnung. Gottes Name Jahwe heißt übersetzt, ich bin. Ich bin, ich werde mit dir sein. Und ich möchte diese Zeilen aus Mose vorlesen, wo das sich erschließt. Und das ist eigentlich die Geschichte, die wir auch alle kennen. Das ist die Erzählung, wo Mose Gott begegnet, und zwar die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Das ist für euch, glaube ich, ein Stichwort, was ihr gut einordnen könnt. Und ich lese hier aus 2. Mose, 3. Kapitel, und da zwei Verse nur, 14 und 15. Und da heißt es Folgendes, also Mose begegnet diesem Gott, der im brennenden Dornbusch aus ihm spricht, und Mose fragt, ich nehme mal den 13. mit, ist besser. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und sie ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, welchen Namen hat er? Was soll ich ihnen sagen? Das ist die Ausgangssituation. Jetzt kommen 14 und 15. Gott antwortete, ich bin der, ich bin da. Bisschen tricky so von da aus. Ich bin der, ich bin da. Und er fügte hinzu, sage zu den Israeliten, der ich bin da hat mich zu euch geschickt. Der Herr, er ist der Gott eurer Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob. Denn Herr, ich bin da, ist mein Name für alle Zeiten, so sollen mich auch die kommenden Generationen nennen. Also, Gottes Name werde geheiligt, der ich bin da. Und Gottes Name ist nicht einfach sowas, was man dahin sagt, sondern dieser Name ist heilig und deswegen darf er auch und muss er auch geheiligt werden. Und im Jüdischen, in der israelitischen Glaubenstradition war dieser Name so heilig, dass man sich phasenweise gescheut hat, diesen Namen überhaupt aufzuschreiben. Es gibt also alte hebräische Übersetzungen der Bibel, wo immer Auslassungen sind. Da fehlt ein Wort. Und da, wo dieses Wort fehlt, da müsste eigentlich Jahwe stehen, ich bin da. Aber aus Ehrfurcht vor der Heiligkeit dieses Namens hat man sich noch nicht mal mehr getraut, diesen Namen zu schreiben. Heilig bedeutet abgesondert oder ausgesondert, herausgenommen, etwas, was nicht ins alltägliche Profane hineingehört. Und Gottes Name, und das finde ich so besonders, ist nicht nur heilig, sondern ist wirklich mit einer Zusage verbunden, die hier im Vater Unser eben auch ihren besonderen Stellenwert hat, nämlich die Zusage, ich bin bei dir. Diese Zusage gilt uns und wenn wir beten, treten wir in Beziehung zu diesem heiligen Gott. Wenn Jesus sich zum Gebet zurückzieht, das ist dieses berühmte Zitat mit dem Beten im stillen Kämmerlein, schwingt etwas von dieser Heiligkeit mit und das erleben wir eben auch in unserer Geschichte im Lukas. Also, wir haben den Namen Gottes, also Vater, wir haben den Namen Gottes und jetzt wäre der nächste Aspekt, den Jesus nennt, dein Reich komme. Gottes Reich ist ein kommendes Reich. Und dabei ist es interessant, dass die Vorstellung und Erwartung an dieses Reich Gottes, was da kommt, gar nicht so ganz eindeutig und einheitlich in der Bibel geschildert wird. Da gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Es ist nicht so ganz linienförmig klar formuliert. Einige sagen, dieses Reich Gottes wird wirklich auf dieser Welt entstehen. Es wird politische Realität werden. Andere sagen, es ist eher etwas, was jenseitig und ideal passieren wird. Etwas, was mit dieser Welt gar nichts mehr zu tun hat. Die Bibel bietet beide Richtlinien, Richtungen an und die werden auch tatsächlich unterschiedlich geglaubt, je nach theologischer Schule im Judentum. Jesus predigt etwas anderes. Er sagt, mit seiner Geburt und mit seinem Wirken hat das Reich Gottes längst schon angefangen. Auch eine sehr steile These, finde ich. Aber was daraus folgt, ist, dass wir als Christen schon in unserem Leben Anteil an dieser Wirklichkeit des Reiches Gottes haben. Ein Reich, in dem Gottes Frieden und Gerechtigkeit das letzte Wort haben und nicht. Und das scheint uns immer wieder wegzugleiten, wenn wir in die Nachrichten hören und gucken, und nicht Hass und Leid. Dieses Reich ist nicht unsere Welt, aber, und das finde ich wichtig, es leuchtet immer wieder wie kleine Laternen, wie kleine Wegweiser, wie Wegmarkierungen in dieser Welt auf. Und der Heilige Geist ist die Kraft, ist die Persönlichkeit Gottes, die in uns die Wahrnehmung wirkt für diese Wegmarken von Gottes Reich in unserer Welt und damit uns zu Menschen machen kann, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Damit Leben und damit auch diese Welt heil werden kann, muss zunehmend mehr von Gottes Reich, ja, bewusst werden, Wirklichkeit werden. Der nächste Aspekt betrifft das tägliche Brot. Gib uns täglich unser tägliches Brot oder in Klammern unser Brot für den kommenden Tag. Wir brauchen die Dinge, die unsere Existenz ermöglichen. Und dafür steht Brot nicht nur für Nahrung, sondern es ist eigentlich ein überbordendes Sinnbild für natürlich Nahrung, dass wir keinen Hunger leiden, für Wohnung, für Arbeit. Gebetet wird hier aber nicht für die Lebensrente, sondern den täglichen Bedarf, das, was ich brauche, um durch den Tag zu kommen, um mein Leben vernünftig leben zu können. Es geht um meine vernünftige Grundversorgung, um meine Existenz und nicht um Reichtümer. Vergib uns unsere Sünden. Sünde ist in der Bibel erstmal kein moralischer Begriff, was uns etwas überraschen wird. Sünde meint im biblischen Kontext Zielverfehlung. Sünde meint Verhalten, das der Wirklichkeit des Reiches Gottes von Frieden und Gerechtigkeit entgegensteht. Und Sünde ist täglich Realität in meinem Leben. Das muss man einfach sich immer wieder klar machen. Hier steht nicht, sollte ich mal gesündigt haben, was selten vorkommt, sondern hier steht es einfach und ja, sehr schlicht, steht es als Tatsache, dass es täglich Sünde in meinem Leben gibt. Und da geht es um mein Verhalten, um Ungerechtigkeit, die ich anderen zukommen lasse, um destruktives und liebloses Verhalten, was ich auch als Christ immer wieder lebe und ja, wo ich mich auch verschulde an der Stelle. Und diese muss vergeben werden. Als Christ bin ich keiner, der von seinem vorbildlichen Glauben und seinem vorbildlichen Leben vor Gott bestehen kann, sondern jemand, der oder die Vergebung für meine Unzulänglichkeiten erbitten darf. Und dann gibt es hier angebunden direkt in die Gegenperspektive sozusagen, denn auch wir vergeben jeden, der gegen uns in Schuld ist. Denn das, was für mich zutrifft, trifft für uns alle zu und diese Perspektive ist auch wichtig. Schuldvergebung ist der Schlüssel zu einem friedlichen Miteinander der Menschen. Immer wieder stellt sich natürlich die Frage, wer ist schuld? Bei Konflikten. Wer hat angefangen? In ganz kleinen nachbarschaftlichen Konflikten bis hin zu den ganz großen Kriegen ist es eigentlich immer wieder diese Kernfrage. Und letztlich führt es zu einer Spirale, die nicht auflösbar ist. Friede kann nur da beginnen, wo wir bereit sind, uns gegenseitig zu vergeben und damit eine Tür für einen Neuanfang aufzustoßen. An der Stelle können wir diese Spirale verlassen, raustreten und wirklich den Reset-Knopf drücken und sagen, hey, wir fangen neu an miteinander. Gerechtigkeit verlangt Aufklärung, aber Leben findet im Heute statt und orientiert sich in die Zukunft. Wir können als Christen, die selber von der Schuldvergebung leben, in besonderer Weise hier ein Zeichen setzen. Und als letzter Punkt im Gebet, was wir sonst kennen, sondern hier bezogen auf den Text, und führe uns nicht in Versuchung. Versuchung hat eine starke moralische Dimension, ein bisschen auch gekoppelt an dieses Sündenthema, was wir gerade betrachtet haben. Denn es geht um gute oder schlechte Entscheidungen, die ich treffe und damit um die Frage nach falschen oder richtigen Prioritäten, die ich in meinem Leben setze. Eine hohe Priorität genießt alles, das dem Leben, dem Frieden und der Gerechtigkeit dient. Die Ursache der Versuchung sieht die Bibel im Vergleichen mit anderen und dem Gefühl, ich komme zu kurz. Der andere ist besser, dem geht es besser, der hat mehr und so weiter und so weiter. Da sieht die Bibel immer wieder die Ursache von Versuchung. Was aber das Schlimme dabei ist, ist, dass ich damit die Tatsache aus den Augen verliere, dass ich und du, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und deswegen diese Frage nicht dauernd stellen müssen, ob ich zu kurz komme. Wir sind geliebt. Fazit. Im Vaterunser lehrt uns Jesus ein Gebet, das in aller Kürze einen umfassenden Ausdruck vom Reich Gottes vermittelt und uns im Beten in diese Situation eintreten lässt. Es hilft uns, Gott zu begegnen, auch dann, wenn uns Situationen sprachlos machen und uns die Kraft, diesem Gott, ich bin bei dir, im Heiligen Geist Raum in uns zu geben. Dabei weist die Kürze und die Komposition bei Lukas zu einem besonderen Aspekt des Gebetes. Und hier ist es nicht zufällig, dass dieser Dialog gerade in diesem Treffen mit Martha und Maria in diese Geschichte hineingesetzt ist, nämlich dem Aspekt des Schweigens und des Hörens, was auch ein wesentlicher Teil des Gebetes ist. Ihr kennt das, wo Jesus eben sagt, Martha, Martha, Maria hat den besseren Teil erwählt, weil sie eben sich nicht in die Arbeit gestürzt hat, sondern gemerkt hat, hier ist der Sohn Gottes bei uns zu Gast und das hat Priorität vor allem. Ich höre diesem wunderbaren Lehrer zu und stelle den Alltag mal an die Seite. Vater unser, jetzt haben wir ganz viele Sachen schon gehört und ausgelegt und bedacht. Ich fand es wichtig, nochmal mit euch zu teilen, und ich habe es jetzt mal persönliche Randnotiz genannt, wo bei mir persönlich in der letzten Zeit das Vaterunser eine Relevanz hatte. Und vielleicht könnt ihr das so ein bisschen auch teilen und selber mal im Anschluss überlegen, ja, wo war denn bei mir jetzt mal das Vaterunser wichtig? Oder ist es vielleicht lange nicht mehr vorgekommen in meinem Glaubensleben? Ich habe es als sehr, sehr hilfreich erlebt, als wir es zum Beispiel am Sterbebett meiner Schwiegermutter beten konnten, die vor noch nicht allzu langer Zeit im Altenheim gestorben ist. Sie war schon sehr abgetreten, sie war dement, sie war eigentlich nicht mehr ansprechbar. Und wir haben gesagt, wir wollen, dass sie als katholische Christin auch so gehen darf, wie sie gelebt hat, und haben einen katholischen Priester bestellt. Und es war eine sehr gesegnete Zeit. Ein junger afrikanischer Priester war da. Es war eine wunderbare Begegnung. Und wir konnten, also meine Frau, meine Kinder, ich und dieser Priester, gemeinsam ins Gebet kommen und haben das Vaterunser gebetet, was uns alle sehr bewegt hat. Und was an dieser Stelle genau die Worte formulieren konnte, die wir selber vielleicht nicht gefunden hätten. Ich habe es erlebt, als ich in New York war, im Gottesdienst, dass wir zusammen als Gemeinde, wo ich keinen Menschen kannte, doch zusammenfinden konnten im Vaterunser hier in der englischen Fassung. Ich habe es gestern erlebt auf einer sehr schönen Konfirmationsfeier in Schildchen hier in der Andreaskirche, wo wir als Gemeinde auch zusammen das Vaterunser im Rahmen der Konfirmation gebetet haben. Und ganz klein und bodenständig bei einer wunderbaren Wanderung letzte Woche bei Männerpilgern, mit mehreren Männern zusammen aus verschiedenen Gemeinden und Konfessionen, wo wir quasi losgegangen sind, aber bevor wir losgewandert sind, das Vaterunser gebetet haben, auch hier verschiedene Konfessionen, verschiedene Gemeinden, aber auch da hat uns dieses Gebet zusammengeführt. Und danach sind wir losgelaufen und die erste Stunde haben wir geschwiegen. Das war auch eine tolle Erfahrung. Also auch da hatte dieses Gebet so einen Nachhall im Laufen. Das war wunderbar. Ich komme zum Schluss. Das Vaterunser verbindet uns als Christen über konfessionelle Grenzen hinaus und gibt uns eine gemeinsame Stimme und auch eine gemeinsame Ausrichtung. Und das finde ich sehr besonders. Und wenn wir gleich gemeinsam Abendmahl feiern, dann hat auch da das Vaterunser seinen Platz, denn es kommentiert in vielfältiger Weise nochmal auch all das, was wir im Abendmahl feiern. Ob das das Brot ist, der Aspekt des Brotes, oder auch die Gegenwart Gottes, die wir im Abendmahl auch in besonderer Weise nochmal verspüren können. Und schließlich und letztlich werden wir jetzt gleich im Anschluss zur Predigt auch dieses Abendmahl, dieses Vaterunser miteinander singen. Und da wird dieses Gebet zum Lied in guter biblischer Tradition. Und wir verbinden uns nochmal mit dem schönen Kantate-Sonntag. Also hier verbinden sich dann Rogate und Kantate in sinnfälliger Art und Weise. Amen.